Ja, lieber Herr, danke für deine Gegenwart und danke, dass du ganz persönlich hineinreden willst in unser Leben. Und wir bitten dich, dass du es tust heute Morgen durch dieses Wort. Danke dafür. Amen. Kannst du mir kurz helfen? Da unten stimmt das hier nicht. Der geht hin und her. Vielen Dank. Nicht, dass wir hier vorne ein Erdbeben erleben, beziehungsweise dass manche es deutet, der Heilige Geist wirkt an diesem Tisch. Also so ist es dann nicht. Ja. Ihr Lieben, wir leben heute in einer Zeit mit einem euphorischen Lebensstil. Eine heitere und zuversichtliche Gemütsstimmung ist unter unseren Zeitgenossen gefragt. Wenn auch nur für einen Augenblick, Hauptsache seelisches Hoch. Natürlich kommt das nicht von alleine. So ist der Alkoholismus zum Beispiel die Volksdroge Nummer 1. In seinem Gefolge sozialer Abstieg und familiärer Ruin. Es gibt Musik, bei der man in eine ungute Euphorie kommt und regelrecht abhängig wird. Nicht nur weltliche Musik, sondern auch religiöse Musik. Schulaufgaben können nicht mehr ohne Kopfhörer getan werden. In der Berufswelt gelingt die Arbeit besser mit Musik und der Verkaufsumsatz, der wird erhöht, wenn im Supermarkt Evergreens aufgelegt werden oder anderes. Man kann die Stille einfach nicht mehr ertragen. Es gibt eine Geschwindigkeitseuphorie, darunter leiden besonders junge Leute. Ich merke das immer wieder, wenn ich in eine Zone fahre mit 30 Stundenkilometern und dann hinter mir ein Auto. Das schafft es irgendwie nicht, diese 30 einzustellen. Die meisten Autos haben ja ein Tempomat. Und dann wird mir ganz eng aufgefahren und irgendwo, wo es passend ist, wird überholt. Und 50 Meter später, 100 Meter später, rechts rein und der junge Mann ist auf seinem Grundstück. Geschwindigkeitseuphorie. Je höher die Geschwindigkeit, umso besser das seelische Wohlbefinden. Es gibt einen Arbeitsrausch, der am Freitagnachmittag nicht Halt macht, sondern sogar am Samstag, bei manchen am Sonntag, nach Befriedigung sucht. Von der Familie und den Kindern ganz zu schweigen. Sie bleiben meistens leider auf der Strecke. Mit anderen Worten, der moderne Mensch ist innerlich hohl und gestresst und kaputt und versucht jetzt auf diesen Wegen zu einem neuen Lebensgefühl zu kommen. Es gibt übrigens auch einen entsetzlichen Medikamentenmissbrauch, bei dem es ja auch Euphorien gibt. Ich bin nicht gegen Medikamente, aber ich bin schon dagegen, dass ältere Menschen manchmal bis zu 15 Tabletten am Tag konsumieren. Und wenn man genauer hinschaut, dann muss das nicht sein. Ein inneres Glücks- oder Hochgefühl wird erzeugt und macht den Menschen schließlich abhängig von harten Drogen. Ich sage das deswegen, weil ich einen sehr guten Bekannten habe, der darunter gelitten hat, dass er so viel Medikamente zu sich genommen hat. Haschisch, Marihuana, LSD, Crack und wie die neuesten Designer-Drogen oder wie das Zeug heißt. Ein Trip nach dem anderen bis hin zur persönlichen Zerstörung. Wir sollten einen ganz klaren Blick haben für die Situation um uns her. Unsere Zeitgenossen suchen den euphorischen Lebensstil. Und wir Christen, nach welchem Lebensstil trachten eigentlich wir? Wie sieht mein Lebensstil aus? Wie sieht dein Lebensstil aus? Wovon ist er gekennzeichnet? Mein persönlicher Lebensstil, das soll heute Morgen unser Thema sein. Wovon ist er geprägt? Die Antwort darauf gibt uns der eingangs verlesene Abschnitt im Epheserbrief, der sehr deutlich macht: Mein persönlicher Lebensstil ist geprägt von dem Auskaufen der Zeit, von der Ausschau nach Gottes Willen und dem Ausgefülltwerden oder Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Die mir zur Verfügung stehende Zeit, der Wille Gottes und der Heilige Geist. Sie sollen meinen persönlichen Lebensstil kennzeichnen. Vers 15 und 16, wir haben es gehört: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus. Denn es ist böse Zeit. Mein persönlicher Lebensstil darf geprägt sein von einem Auskaufen der Zeit. John Erskine, ein im englischsprachigen Raum wohlbekannter Verfasser und Bibellehrer, sagte, dass er die meisten wertvollsten Lektionen seines Lebens gelernt habe, als er 14 Jahre alt war. So fragte ihn einmal sein Klavierlehrer, wie viel er am Tag übe. Er antwortete: Für gewöhnlich sitze ich eine Stunde und länger am Piano. Oh, sagte er, tu das nicht. Wenn du erst groß bist, wird dir die Zeit in solchem Maße nicht mehr zur Verfügung stehen. Nimm deine Übungen in Minuten, in kleinen Einheiten, wo du sie auch findest. 5 Minuten vor der Schule, 10 Minuten nach dem Mittagessen und weitere Minuten zwischen den Hausaufgaben. Verteile sie auf den ganzen Tag, und die Musik, sie wird ein Teil deines Lebens werden. Das Auskaufen der Zeit, ein Teil deines persönlichen Lebensstils. Der Apostel Paulus verwendet hier einen Begriff aus der Handelswelt, dem er aber eine Vorsilbe anhängt, um die Intensität der Handlung zu unterstreichen. Anders gesagt, greift alle vorhandenen Möglichkeiten auf, nutzt jede Chance aus, macht das Beste aus der Zeit, wuchert mit dem Augenblick. Ich möchte hier eine ganz praktische Bemerkung machen. Tragen wir doch allezeit etwas mit uns, was jeden Augenblick ausfüllen kann. Kennt ihr das beim Arzt? Du hast einen Termin. Was weiß ich, 10.30 Uhr. Du bist 10.30 Uhr da. Aber der Arzt hat sein Büro nicht unter Kontrolle. Eine Stunde später, 1,5 bis 2 Stunden später, kommst du dran. Und was machst du mit der Zeit? Du sitzt da. Man schaut sich gegenüber an. Man schaut die Wand an. Und irgendwann kommt man dahin, dass man sagt, ich nehme doch eine Zeitschrift und blättere in der neuen bunten oder der Revue oder was immer da auf dem Tisch liegt. Ich habe das auch gemacht, bis ich mir sagte, nein. Ich nehme eine kleine Senfkornbibel mit und lese darin. Bis dann die junge Frau reinkam und mich einlud, zum Arzt zu gehen. Ich glaube, es gibt gute Wege, Lernkärtchen für Bibelverse, bei der Nachtwache ein gutes Buch, ein Notizbuch für gute Gedanken oder was immer es sein kann. Das alles sind gute Wege, um die Zeit auszukaufen und damit Gold in der Ewigkeit anzulegen. Ich glaube, diese Wege, sie zeugen von Weisheit, die in deiner Lebensführung zum Ausdruck kommen soll. Mein persönlicher Lebensstil, er ist gekennzeichnet vom Auskaufen der Zeit. Warum? Weil die Tage böse sind. So beendet der Apostel Paulus den Vers 16. Nun, die bösen Tage sind ja an und für sich nicht böse, sondern durch das ebenso intensive Wirken des Teufels. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. An sich, das heißt dem Ursprung und dem Wesen nach, sind die bösen Tage gerade gut, eigentlich gut. Für jeden Einzelnen von uns und besonders für uns als Gemeinde. Warum? Nun, weil wir dem intensiven Wirken des Teufels die Verkündigung des Evangeliums entgegenhalten dürfen. Deswegen sind sie für uns gut. Wir dürfen das nie vergessen. Die Menschen kommen nicht zu uns. Sie sind nicht gerufen, zu uns zu kommen. Sondern wir sind gerufen, zu ihnen zu gehen. Und das muss immer in unserem Herzen mitschwingen, bei allem, was wir in der Gemeinde tun. Und ich glaube, ganz bestimmt werden wir Menschen einmal dafür belohnt werden. Bei den Geretteten wird es die Treue sein, die ihren Lohn bestimmt. Die Treue, in der sie ihre Zeit mit Diensten der Liebe, in heiliger Anbetung und fleißigem Lernen ausgefüllt haben. Mein persönlicher Lebensstil, er ist hoffentlich geprägt von einem Auskaufen der Zeit. Zum Zweiten schreibt der Apostel Paulus darum, werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Mein persönlicher Lebensstil beinhaltet nicht nur ein Auskaufen der Zeit, sondern auch die Ausschau nach Gottes Willen. Der Apostel Paulus nennt die Unweise, die es versäumen, nach Gottes Willen zu fragen. Und er sagt den Gotteskindern, seid unermüdlich bemüht, in eurem Leben nach dem Willen des Herrn zu trachten. Und der Wille des Herrn wirft im Leben der Gläubigen manche Frage auf. Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Wie kann ich ihn erkennen? Wo finde ich den Willen Gottes? Wie sieht der Wille Gottes aus? Und viele andere Fragen mehr. Nun, einer hat einmal gesagt, warum kompliziert, wenn es einfacher auch geht? Ihr Lieben, die Bibel, das gute alte Buch, ist voll von der Offenbarung des Willens Gottes. Und ich möchte heute Morgen nur einige wenige Verse dazu zu Rate ziehen. Matthäus 18, 14. Also ist es nicht der Wille eures Vaters, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Deswegen hat die Gemeinde Jesu Christi am Sonntagmorgen eine Einrichtung, die sich Sonntagsschule nennt, wo die Kinder unterrichtet werden. Nicht von einer guten Hexe oder von einer bösen Hexe, sondern vom Leben des Mose, von dem König David oder von anderen Gestalten der Heiligen Schrift kindgerecht zubereitet für die Allerkleinsten, damit sie herangeführt werden zu dem, was das Wort Gottes auch ihnen zu sagen hat. In diesen letzten bösen Tagen ist Kinderevangelisation der Wille Gottes. Die Kinder, die liegen dem Herrn am Herzen und der Gemeinde auch. Mein persönlicher Lebensstil wird davon geprägt. Ich werde Kinder lieb haben wollen. Ich werde Ja sagen zu Kindern. Ich werde Ja sagen, wenn sie laut sind, und ich werde Ja sagen, wenn sie im Bett liegen und schlafen. Beides soll mir doch recht sein. Ein zweites, Johannes 6,40. Dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wie aber soll jeder den Sohn sehen, wenn er keine Einladung hat? Die Menschen brauchen die Einladung der Gemeinde Jesu Christi, unter das Wort zu kommen. Und ich sage es noch einmal und werde nicht müde dabei: Wir dürfen nicht nur uns um uns selbst drehen, sondern immer die Menschen draußen im Blick haben. Ein drittes: Dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3. Euer Leben soll ein Leben sein, abgesondert für Gott. Nicht nach dem Vorbild der Mönche, die Mauern um sich gezogen haben, die sich abgeschottet haben von der Welt und mit der Welt nichts mehr zu tun haben wollten. So hat das der Herr nicht gemeint. Ganz im Gegenteil. Er hat gedacht und hat gemeint, dass wir Salz sind in dieser teilweise schrecklichen Welt. Und deswegen sollte unser Gebet sein: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Oder aber, die Sünde soll nicht herrschen in meinem sterblichen Leib. Oder, dein Wille sei mein Wille. Aber bevor du dieses Gebet betest, überlege gut, was du betest. Dein Wille sei mein Wille. Das kann Auswirkungen für dein Leben haben, die alles durcheinander bringen. In einem guten Sinn. In diesen bösen Tagen Kennzeichen einer weisen Lebensführung, Heiligkeit. Und dann einige Verse, die schließlich für sich sprechen, aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Abvers 14. Verwarnet die Unordentlichen, tröste die Kleinmütigen, nehmet euch der Schwachen an, seid geduldig gegen jedermann. Sehet zu, dass niemand Böses mit Bösem vergelte, sondern trachtet alle Zeit danach, Gutes zu tun, einander und an jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Denn das alles ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ihr Lieben, in diesen bösen Tagen, die vom Teufel durchherrscht sind, sind dies die Merkmale einer überlegten Lebensführung. Ich halte Ausschau nach dem Willen Gottes und praktiziere ihn mit seiner Hilfe. Mein persönlicher Lebensstil als gläubiger Mensch. Die Zeit, ich kaufe sie aus. Der Wille Gottes, ich halte Ausschau nach ihm. Und jetzt der Heilige Geist. Der Heilige Geist, ich lasse mich von ihm ausfüllen. Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und mit Pfingsten ist der Heilige Geist in einen jeden persönlich gekommen, der den Herrn Jesus aufgenommen hat in sein Leben. Der Heilige Geist lebt in unserem Geist und möchte Dinge umkrempeln in unserer Lebensführung, in unserem Wesen, in dem, wer wir sind. Mein persönlicher Lebensstil als Gotteskind, der soll gekennzeichnet sein von einem Ausgefülltsein mit dem Heiligen Geist. Dieser Begriff Ausgefülltsein meint inhaltlich so viel wie Sättigung. Sättigung. Ein schönes Bild für Sättigung finden wir in Psalm 131, Vers 2. Ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele stille in mir. Für mich ein wirklich wunderschönes Bild für Sättigung. Ein Baby in den Armen der Mutter. Gerade noch ist es gestillt worden. Kurze Zeit später ist es satt. Es strahlt die Mama an. Und es fühlt sich wohl. Es ist zufrieden. Du kannst es hinlegen auf das Sofa oder auf den Boden oder wo immer Platz ist. Es wird ruhig sein. Es ist zufrieden. Ausgefüllt sein bedeutet also, ein Mensch ist innerlich zur Ruhe gekommen. Er hat keine Leere mehr, unter der so viele Menschen leiden. Er hat auch kein geistliches Unbehagen mehr, unter dem so viele Gotteskinder leiden. Er konzentriert sich nicht auf die Umstände, sondern der geisterfüllte Mensch ist konzentriert auf wen? Auf Gott. Auf Gott und sein Werk. Auf seinen Herrn. Er ist so ausgefüllt, dass er weitergeben muss, was er empfangen hat. Paulus schreibt nun drastisch genug: Sauft euch nicht voll Weins, daraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Und das ist nach Pfingsten erst möglich geworden. Wir könnten ganz allgemein sagen: Berauscht euch nicht mit Alkohol, mit Musik, mit Medikamenten, mit Arbeit. Meine Lieben, die Suchtmittel bzw. der Alkohol zum Beispiel, er hat in seinem Gefolge im Wesentlichen doch drei Merkmale. Zum einen, ein Mensch, der angeheitert ist, hat doch normalerweise eine gelöste Zunge. Der redet und redet ein Zeug zusammen, das kann fast keiner mehr anhören. Er redet, was er nicht reden sollte. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Das sagen schon die Sprüche. Und wenn so ein Betrunkener anfängt, herumzulallen, manches kann man gar nicht verstehen, dann kommt es immer mehr zum Sündigen. Zum anderen, man hat ein neues Lebensgefühl. Leute, die angeheitert sind, fühlen sich leicht. Die scheinen über den Dingen zu stehen. Die verhalten sich obszön manchmal. Ganz schrecklich. Und schließlich, die Leute wollen immer mehr, immer mehr. Ist das nicht eigenartig? Immer mehr von diesem Alkohol. Und nun sagt Paulus: Leute, bitte keine Euphorie, wie es die Welt macht. Ihr braucht solch ein Lebenselixier nicht, das die Hemmschwellen verschiebt oder gar aufhebt, das eine vorübergehende Heiterkeit erzeugt und oft zu Ausschreitungen führt, sondern lasst euch doch erfüllen mit dem Heiligen Geist, dann werdet ihr mit einer gelösten Zunge Jesus fröhlich bekennen. Dann werdet ihr auch ein neues Lebensgefühl bekommen, einen tiefen Frieden und eine tiefe Freude, die niemand mehr nehmen kann. Und schließlich werden wir Sehnsucht haben nach einem Meer des geistlichen Wassers, das Jesus darreichen will. Ganz persönlich: Bist du, bin ich ausgefüllt mit dem Heiligen Geist? Ich will keine Antworten. Die Antwort darfst du dir selber geben. Bist du ausgefüllt mit dem Heiligen Geist? Hast du in deinem Leben bereits diese Durchbruchserfahrung vom fleischlichen zum geistlichen Christen erlebt? Wenn nicht, Herr, dann will ich auf dem schnellsten Wege dafür sorgen, dass ich es werde. Liest du deine Bibel noch? Ein Kennzeichen, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass dir Gottes Wort wertvoll ist, dass das Gebet wertvoll ist, die Gemeinschaft der Gläubigen, dass sie wertvoll ist. Und anderes mehr. Es ist tröstlich, dass Paulus sagt, werdet immer wieder neu. Wir sind nicht immer voll Heiligen Geistes. Modi hat einmal gesagt, der große Evangelist, wir sind Leckgefäße. Wir sind Leckgefäße. Und da kann bildlich gesprochen das Wasser des Geistes immer wieder einmal wegsickern. Und dann bist du leer. Dann bist du leer. Und da kann bildlich gesprochen neues Wasser kommen. Nur sollten wir uns damit nicht zufrieden geben, wenn es wegsickert, sondern wir sollten die Stellen abdichten, Sünde erkennen und bekennen und hassen und lassen. Uns wieder neu unter den Strahl dieses göttlichen Wassers stellen, damit wir wieder überfließen, wie ein Eimer, der unter einem Wasserhahn steht und links und rechts und überall am Rand fließt das Wasser drüber. So sollte das in unserem Leben sein, was den Heiligen Geist angeht. Mein persönlicher Lebensstil sollte geprägt sein von einem Ausgefülltsein mit dem Heiligen Geist. Wie es dazu kommt, sagt Paulus in den Versen 19 bis 21. Und die Schritte, meine Lieben, die nötig sind, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Vers 19, da schreibt er, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Manchmal reden wir untereinander ganz anderes, als der Apostel Paulus hier schreibt. Aber die Frage ist, sind wir dann schon ohne weiteres geisterfüllt? Kann sein, muss aber nicht. Ich meine, mit Vers 19 ist sehr stark der Gedanke der Anbetung verbunden. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist geschieht dort, wo Anbetung zu Hause ist. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch zu Hause. Wer hindert dich eigentlich daran, zu Hause dem Herrn ein Lied zu singen? Die Autoren der Psalmen, die haben die Psalmen teilweise gesungen. Und wir können nachlesen, was sie alles gesungen haben. Sie zeigt sich auch zum Beispiel, wo Maria Jesus salbt. Sie zerbricht das Alabasterfläschchen und kippt ihre Kapitalrücklage dahin. Mit anderen Worten, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist setzt doch voraus, dass wir das Wertvollste, das uns wirklich wertvoll ist, geben, was wir haben. Es muss nicht Geld sein, das kann durchaus anderes sein. Aber etwas, was mir wertvoll ist, dass ich das gebe. Und noch etwas. In Vers 19 ist im Plural geschrieben. Der Vers 19 ist in Plural geschrieben. Wir lesen dort: singet, spielet, redet untereinander. Das macht doch deutlich, dass der Heilige Geist keinen frommen Individualismus haben will. Wir brauchen unter den Gläubigen keine Einzelkämpfer, sondern Gläubige sind immer aufgerufen, in der Gemeinschaft den Herrn anzubeten. Er will, dass wir mit anderen zusammen Jesus anbeten und ihm dienen. Frommes Einzelgängertum ist nicht gefragt. Sein Ziel, des Geistes Ziel, ist die Gemeinschaft des Leibes Jesu Christi. Sogleich den Blick auf Vers 19, die Gemeinde einem wunderbaren Chor. Ich verstehe nicht so viel von Musik, aber bildlich gesprochen kommt es doch manchmal oder immer dabei an auf den Kammerton A. Die Dinge müssen abgestimmt sein auf einen Ton. Und bei uns auf unseren Herrn Jesus Christus. Da gibt es einen Bass, einen Tenor, vielleicht einen Brummbass. Dann lass ihn brummen. Lass ihn brummen. Eine Sopranistin, lass sie trillern. Hauptsache, sie sind alle abgestimmt auf diesen Kammerton A und preisen den Herrn zusammen. In Vers 20 wird dann der zweite Schritt zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist genannt. Vers 20: und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit. Dieses Wörtchen hat Gewicht. Alle Zeit. An dieser Stelle meldet sich immer wieder neu die Frage: Kann man das denn? Paulus, bist du da nicht zu weit gegangen? Hast du es nicht übertrieben? Weißt du nicht, wie das Leben auf dieser Erde aussieht? Mit welchen Nöten und Schwierigkeiten wir zu kämpfen haben? Alle Zeit und für alles Dank sagen, geht das denn? Krankheit, Enttäuschung, Beleidigung, Kränkung und dergleichen Dinge mehr? Nun, unserem Leben entströmt nur dann der Duft Jesu Christi, wenn wir eines werden oder geworden sind. Zerbrochen. Zerbrochen. Und wenn dies nicht geschieht, dann bleiben wir eben geistliche Babys. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt's dort allein. Indem wir alle Zeit und für alles danken, hören wir auf, gegen Gott zu murren. Dann motzen wir nicht mehr gegen Gott. Und es gibt so viel heimliches Motzen gegen den Herrn unter den Gotteskindern. Nicht, warum bin ich nicht klüger als er? Warum bin ich nicht schöner als sie? Warum bin ich immer noch ledig? Warum konnte ich meine Karriere nicht verfolgen? Und so weiter und so weiter. Es hindert Gott, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Wollen wir für unsere Lebensschwierigkeiten und Nöte es nie vergessen, Gott zu danken? Die Sänger wissen, dass es 5 Notenlinien gibt. Ein Kreuz auf der Notenlinie erhöht die Melodie. So hat man das mir gesagt. Je mehr Kreuze, umso höher wird die Lebensmelodie. Ein Kreuz auf der Notenlinie Ehe. Ein Kreuz auf der Notenlinie Familie. Ein Kreuz auf der Notenlinie Beruf. Ein Kreuz auf der Notenlinie Gemeinde. Ein Kreuz auf der Notenlinie dieser Welt. Lauter Kreuze. Warum lässt Gott sie zu? Damit die Lebensmelodie, deine Lebensmelodie, immer höher wird und immer schöner klingt. Und wenn wir das einmal klar verstanden haben, dann können wir anfangen, für alles zu danken. Auch wenn es verzögert ist, wenn es später ist, wenn du kämpfst, wenn du es nicht gleich kannst. Aber du darfst danken und von mir aus unter Tränen. Du darfst danken. Schritte zur Geisterfüllung, Anbetung, Danksagung und jetzt in Vers 21 dieses unbeliebte Wort Unterordnung. Unterordnung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Unterordnung fällt uns so schwer, weil wir oft unbewusst stolz sind. Das größte Hindernis für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist der Stolz. Ist die Arroganz, ist dieses, ich stehe über allem, ich bin der Größte, ich brauche die anderen nicht. Das ist ein ganz gewaltiges Hindernis für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und darum heißt es auch, seid einander untertan in der Furcht Christi. Das Neue Testament übrigens kennt so etwas wie ein Autoritätsschema. Das sollten wir niemals vergessen. Das ist wie oft in der Gemeinde unterdrückt worden. Das Neue Testament spricht sehr eindeutig von Unterordnung und sogar im Imperativ, in der Befehlsform. Und es spricht auch von Überordnung. Und wer hier nicht bereit ist, dankbar seine Stellung zu akzeptieren, der wird nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Mann und Frau, Eltern und Kind, der Chef und seine Arbeitnehmer, die Ältesten und ihre Gemeinde. Geschwister, 3 Schritte zum Ausgefülltsein mit dem Heiligen Geist, das ja unseren Lebensstil prägen soll. Anbetung, Danksagung und Unterordnung. Unser persönlicher Lebensstil, er ist dann weise, wenn ein Auskaufen der Zeit in deinem Leben sichtbar wird. Wenn es zu einer Ausschau nach Gottes Willen kommt und diese Ausschau auch geschieht. Und wenn ein Ausgefülltsein mit dem Heiligen Geist unser ständiges, jeden Tag neues Anliegen ist. Ich schließe mit Vers 15. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als weise. Amen. Ja, ich darf schon mal die Band nach vorne bitten. Und währenddem wir das Lied singen, wollen wir unsere Kollekte zusammensammeln.